Guten Morgen, liebe Geschwister. Und ich richte herzliche Grüße aus von unseren Geschwistern in Heilbronn. Ein wunderbares Vorrecht, um heute Morgen wieder bei euch sein zu können, für mich und zusammen meine Frau. Lass uns noch einmal beten. Himmlischer Vater, wir danken dir, dass unsere Sünden unter Jesu Christi Blut zugedeckt worden sind. Und wir danken dir, dass wir jetzt mit Freimütigkeit auf dich Acht geben dürfen, achten dürfen auf deinen Sohn und auf was du uns sagen willst und wirst. Rede doch, wie schon gebetet worden ist, mit Vollmacht, durch in mir und durch mich, und selber auch unsere geistlichen Augen und Ohren bitte und Herzen, damit wir begreifen werden, verstehen werden, was du uns sagst, damit wir auch die Anwendungen geführt vom Heiligen Geist machen werden. Zu dir zu Ehre und zu deinem Wohlgefallen. Lass einfach dein heiliger Name geheiligt werden, himmlischer Vater. Dein Königreich kommen und dein Wille geschehen in unserer Mitte, in unserem Leben, auch in dieser Gemeinde, in allen Dingen und auch überall die ganze Welt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du all deine Gemeinde baust und bauen wirst, bis du kommen wirst. In Jesu Namen beten wir, himmlischen Vater, mit Danksagungen, schönen Erwartungen. Amen. Meine Schriftlesung, liebe Geschwister, ist heute Morgen aus Hebräer Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Hebräer Kapitel 3, die Verse 1 bis 6. Mein Titel heißt so, heute Morgen: Betrachtet Christus Jesus in seine Treue, damals, heute und in der ewigen Zukunft, und folgt ihm nach in Bezug auf seine Treue. Hebräer Kapitel 3, ich fange an, Vers 1. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus, welcher dem treu ist, der ihn eingesetzt hat, wie es auch Mose war in seinem ganzen Haus. Denn dieser ist größerer Ehre wertgeachtet worden als Mose, wie ja doch der, welcher ein Haus gebaut hat, mehr Ehre hat als das Haus selbst. Denn jedes Haus wird von jemand gebaut, der aber alles gebaut hat, ist Gott. Auch Mose ist treu gewesen als Diener dessen, seinem ganzen Haus, als Diener in seinem ganzen Haus, zum Zeugnis dessen, was verkündet werden sollte. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Und sein Haus sind wir, wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Es geht um Treue. Wenn wir nicht treu sein werden, Gott gegenüber in allen Dingen, in Bezug auf alles, was er von uns fordert, in unserem Wandel mit ihm, in unserem Wandel mit dem Herrn Jesus Christus, zeigen wir nicht, dass wir wahrlich errettet worden sind, sind wir wahrscheinlich noch verloren. Und andererseits ist es auch so, ohne Gott zu gefallen, indem wir ihm gegenüber treu sein werden, im treuen Gehorsam ihm dienen werden, können wir Gott überhaupt nicht gefallen, können wir Gott und Christus nicht verherrlichen. Überhaupt nicht. So, Treue ist absolut alles. Wäre unser Herr Jesus in Bezug auf nur ein Ding untreu gewesen, wäre es für ihn unmöglich geworden, unser Erlöser zu werden. Habt ihr schon daran gedacht? Er brauchte nur um in ein Ding, sogar in Bezug auf das Geringste, untreu gewesen zu sein. Dann konnte er nicht unser Erlöser sein, weil Gott ist perfekt, Gott ist heilig, Gott ist tadellos, Gott ist gerecht. Und Gott fordert absolute Treue. Weil ohne Treue gibt es auch keine Heiligkeit. Und ohne die praktische fortschreitende Heiligung gibt es keinen Himmel. Niemand wird in den Himmel hineinkommen, ohne heiliger zu werden. Immer heiliger, laut Hebräer 13, Vers 14. Oder 12, Vers 14. 13, Vers 14. Es ist 12 oder 13, Vers 14. Vers 14. Jagt nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. So, wenn wir nicht immer heiliger werden würden, werden wir Gott überhaupt nicht sehen. Es gibt einen Prozess der fortschreitenden Heiligung. Aber es gibt keine Heiligung ohne Treue. Treue und Heiligung sind untrennbar miteinander verknüpft. Und was so köstlich ist von der Botschaft von heute Morgen, liebe Geschwister, ist, dass wir haben einen Herrn Jesus, der als Mensch in dieser Welt, nachdem er Mensch geworden ist, in allen Dingen Gott gegenüber und seinen geliebten, auserwählten Menschen gegenüber absolut 100%ig treu war. Deswegen, nachdem der Autor des Hebräerbriefes in Kapitel 1 von seinem Brief und in Kapitel 2 von seinem Brief viele Dinge erwähnt hat, über was Jesus Christus gemacht hat, was wir unser Heil vervollständigt hat, als Jesus Mensch in dieser Welt, obwohl er auch Gott war. Und nachdem er dies alles erwähnt hat, schlussfolgerte er und sagte, jetzt sollen wir die Anwendung machen, liebe Geschwister. Deswegen, Hebräer 3, Vers 1, daher, im Licht von was ich schon erwähnt habe, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet den Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses, Christus Jesus. Dies ist das Geheimnis des erfolgreichen geistlichen Lebens. Für jede Individu, für jede Ortsgemeinde, für alle von uns, betrachtet Jesus Christus. Und dies als Apostel und Hohenpriester unseres Bekenntnisses. Wir wollen ihn auch als herrschende Christus betrachten, weil Christus Jesus hier deutet darauf, dass er schon verherrlicht worden ist, schon eingesetzt worden ist zum Rechten des Vaters in den Himmel nach seiner Auferstehung aus dem Tod. Nachdem er zum Himmel abgefahren ist, saß er sich doch zum Rechten seines Vaters hin. Aber bevor wir das Heilswerk des verherrlichten herrschenden Christus, der von Himmel herab herrscht, um seine Gemeinde zu bauen, um seine verlorene Schafe zu retten, um uns alle vorzubereiten für die Ewigkeit, um ihm letzten Endes begegnen zu können und auch seinem Vater begegnen zu können, wollen wir zuerst auf den Jesusmensch achten, wer in dieser Welt gelebt hat als Treue Jesus. Alles, was der erste Adamsmensch verkehrt gemacht hat, und deswegen haben wir alles verloren, wegen des Sündenfalles, hat der letzte Adamsmensch wieder in Ordnung gebracht. Wunderbar. Indem er so treu war. Und es ist nicht köstlich, es steht hier geschrieben, sogar Mose war treu in seinem Haus. Aber Vers 3. Auch Mose ist treu gewesen als Diener in seinem ganzen Haus. Vers 6. Christus aber als Sohn über sein eigenes Haus. Der Unterschied zwischen Mose einerseits und Jesus Christus andererseits ist, Mose war treu in seinem ganzen Haus. Aber er war selber noch Teil gewesen von dem Haus. Aber Christus ist Haupt und Herr über sein Haus, über Gottes Familie. Wir lesen sogar in Hebräer früher hier, dass er sagte seinen Vater, hier bin ich, o Vater, und die Kinder, die du mir gegeben hast. Ja, wir haben einen himmlischen Vater, wir sind seine Kinder, aber der Hebräerbrief sagt, in einem bestimmten Sinn ist Christus auch unser Vater. Und sind wir seine Kinder, obwohl wir auch seine Brüder sind? Er, der Herrenbrüder von alle Gottes wahre Kinder. Aber Er ist eingesetzt worden als Leiter, Führer, König, Priester und Prophet, Anführer zur ewigen Herrlichkeit über Gottes ganzes Haus, über Gottes ganze Familie. Und wie hat er die Dinge in dieser Welt als Jesus Mensch gemacht, um die Dinge in Ordnung zu bringen, was der erste Adamsmensch verkehrt gemacht hat und vernichtet hat. Nicht nur an seiner Stelle, sondern auch an unserer Stelle. Ich werde Dinge schnell erwähnen müssen, weil ich habe so 300 Punkte hier. Okay, zuerst die Treue von unserem endgültigen Prophet, Priester, König und Leiter, der uns zur ewigen himmlischen Herrlichkeit führt. Erstens hat er seine Treue bewiesen. Lass ich zuerst sagen, laut Lukas 2, Vers 52, wir lesen in diesem Vers, und Jesus nahm zu an Weisheit und Alter und Gnade bei Gott und den Menschen. Jesus wuchs auf wie ein normales Kind, wie ein normaler Knabe. Er nahm zu in Weisheit und Erkenntnis. Er war vollständig Mensch. Wie ein natürlicher Knabe ist er aufgewachsen, hat er zugenommen in Weisheit und Erkenntnis, Erfahrung und Fähigkeiten. Aber sogar als er noch nur 12 Jahre alt war, bewies er schon, wie treu er war. Wir lesen doch, dass als die anderen Knaben sich mit ihren eigenen Dingen beschäftigt hatten, in ihrer Selbstgerichtheit, war der Herr Jesus schon beschäftigt, um in den jüdischen Tempel sich mit Gottes Wort zu beschäftigen und die verlorenen Pharisäer und Schriftgelehrten zu belehren, als seine Mutter und Josef in letzten Endes gefunden hatten, dann waren sie besorgt gewesen. Aber er erwiderte so: Wisst ihr nicht, dass ich in den Dingen meines Vaters sein soll? Sogar als junger Knabe von 12 Jahren hat er Gottes Wort gut gekannt, war er treu, um Gottes Wort zu kennen, zu studieren und weiterzugeben. Zweitens, als die religiöse Leiter des jüdischen Volkes das schlimme Beispiel von dem ersten Adam nachfolgte, indem sie Gott gegenüber untreu waren und deswegen Gott auf diese Weise entehrt und enttäuscht hatten, war der Jesus Christus treu gewesen. Er kam letzten Endes, als er 30 Jahre alt war, zum Jordan, wo es viel Wasser gab. Weil man braucht viel Wasser, um richtig auf eine biblische, gottgewollte Weise taufen zu können. Doch. Dann sagt er Johannes, taufe mich jetzt. Nein, ich bin nicht würdig dir zu taufen, o Herr. Johann tue es, weil so geziemt es uns, um all Gottes Gerechtigkeit zu erfüllen. Dies gehört zu Gottes Gerechtigkeit. Dies ist eingeplant worden von aller Ewigkeit her. Ich muss getauft werden. Und nicht, weil ich Sünde habe. Ich habe keine Sünde. Ich bin tadellos. Ich bin der einzige tadellose Mensch in aller Welt. Aber ich werde auf diese Weise mich mit euch identifizieren. Und ich möchte auch dieses Teil von Gottes von Gerechtigkeit meines Vaters erfüllen, wie ich auch in der Zukunft, für die folgenden weitere 3 Jahre, jede Einzelheit von der Gerechtigkeit meines Vaters erfüllen werde. So treu war unser Herr Jesus. Dies als mehrere Pharisäer und Schriftgelehrte sich weigerten, sich taufen zu lassen. Im Ungehorsam. Und andere von ihnen wieder ließen sich taufen, ohne Buße zu tun und sich von ihren Sünden zu trennen. Deswegen hat der Herr Jesus sich darüber getadelt. Aber in seinem Fall war es völlig anders. Deswegen war sein Vater so zufrieden mit ihm, als er aus das Wasser rauskam, kam der Heilige Geist in seine Fülle in Form von einer Taube auf ihn. Empfing er von seinem Vater Gottes Geist ohne Maßen. Drittens, wir reden über die Treue des Herrn Jesus. Als er in dieser Welt war, hat er gezeigt, was wahre Treue Gott gegenüber ist. tatsächlich ist und wie man deswegen tatsächlich heilig und gerecht für Gott lebt in dieser Welt, als treue Diener Gottes. Als die anderen Juden weitermachten in ihren Sünden und in ihrem Ungehorsam, war der Herr Jesus, ist er nach seiner Taufe in die Wüste hineingeführt worden, durch den Heiligen Geist. Zu welchem Ziel und Zweck? Um durch den Feind, um durch den Teufel und durch den Widersacher versucht zu werden. Warum musste er versucht werden? In allen Dingen. Weil wir in Hebräer Kapitel 2 lesen, dass dies der Grund ist, warum er uns in der Zukunft helfen werden konnte. Und jetzt kann er uns helfen. Bitte höre, Hebräer 2, 17. Daher musste er in jeder Hinsicht den Brüdern ähnlich werden. Es ist nicht köstlich und wunderbar, dass er uns seine Brüder nennt. Damit er ein barmherziger und treuer Hohenpriester würde, in dem, was Gott betrifft, um die Sünde des Volkes zu sehnen. Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht wurde, kann er denen helfen, die versucht werden. In diesen zwei Versen wird geredet von, was der Herr Jesus jetzt für uns ist, als herrschende König und Hohenpriester im Himmel, vom Himmel herab, vom Rechten seines Vaters herab im Himmel. Nicht nur hat er ein und für allemal all unsere Sünden gesehen, aber laut Vers 18, weil er in allen Dingen gelitten hat, wie wir die Menschen leiden, gelitten haben und leiden könnten, kann er denen helfen, die versucht werden. So wir wissen, auf was für eine treue Weise er dann versucht worden ist in der Wüste. Dreimal, nachdem er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hat. Und nach 40 Tagen und Nächten, glaube ich, ist man absolut erschöpft. Dein Körper ist fertig. Vergesse nicht, Jesus hat einen Körper gehabt, gleich wie unsere Körper. Ebenso schwach, ebenso bedürftig. Und ich glaube, dass sein Körper schrie um Essen. Und dann kam der Feind auch. Lass diese Brote, erinnere dich doch diese Steine doch in Brot. Du kannst es doch schaffen. Er war sein Vater treu gewesen, wie wir es tun sollen, hat er Gottes Wort zitiert. Es steht geschrieben, wir werden nicht von Brot alleine leben, sondern von jedem Wort, das aus Gottes Mund hervorgeht. Er war sein Vater treu, obwohl sein Körper fertig war. Über die zweite Versuchung rede ich nicht, weil ich habe nicht die Zeit. Weil ich noch fast 300 Punkte übrig habe. Aber drittens, letzten Endes, nahm der Feind ihn zu einer hohen Stelle, ihr wisst wo. Und dann sagte er, ich bin doch der Gott dieser Weltzeit, wie Paulus dies später erwähnte. Ich kann dir all diese Dinge schenken. Jesus, ich schenke dir dies alles. Du musst nur einfach zuerst hinfallen vor mir und mich anbeten. Er hat dies abgelehnt mit den entschlossenen, gehen weg, Satan. Weil es steht geschrieben, du sollst nur dein Gott dienen und nur ihn anbeten. Er ist sein Vater treu geblieben. Kein Wunder, dass wir da lesen, dass Gott danach Engel zu ihm schickte, um ihn zu dienen. Gott belohnt die Leute, ehrt die Leute, die ihn ehren, lehrt Gottes Wort uns. Und jedes Mal hat Gott ihn geehrt und bestätigt, du hast mich als treuer Diener, als letzter Adamsmensch gefallen, mein Sohn. Ich habe ein Wohlgefallen an was du gemacht hast, an dich. Und dann, weiter auch noch. Die Weise, worauf er Gottes auserwählte, geliebte Menschen wirksam berufen hat. Wir lesen doch in Johannes Kapitel 10, dass er nicht alle Menschen wirksam beruft, dass er aber all seine auserwählte, geliebte Schafe zu sich rufen wird, auf seine Weise, dass sie nicht Nein sagen würden, sondern Ja. Nur ein paar Vorbilder. Petrus und Andreas hatten eine wunderbare Zukunft gehabt. Sie mussten für den Herrn wunderbare Jünger sein. Laut Matthäus 4, Verse 18 und 19, ging er zu mir und er sprach ein mächtiges Wort. Folge mir nach, lest eure Netze. Hört auf, Fische zu fangen, folgt mir nach und ich mache euch zu Menschenfischern. Und sie ließen einfach ihre Netze und sie folgten ihm nach. Wenn der Herr Jesus ein Machtwort spricht, dann reagieren wir mit Begeisterung, mit allem Eifer. Die Frau bei Jakobs Brunnen, ich kann die Geschichte nicht jetzt wiederholen. Johannes Kapitel 4, wie langsam aber sicher, je länger, je vollständiger, hat er ihr erklärt, dass sie lebendiges Wasser brauchte. Und letzten Endes offenbarte er sich ihr als Gottes Wasser, als Gottes alles. Und wurde sie errettet. Als treuer Diener hat er sogar diese Frau errettet. Die Sünder in der Stadt, wovon wir lesen im Lukasbrief, war so dankbar, dass er sie erlöst hat von ihren schlimmen Sünden. Dass sie ihm so schon gesalbt hat mit Salböl. Wir wissen auch, was für eine wunderbare Weise er Zacchäus erlöst hat. Eine große Menge von Leuten umringten ihn. Es gab so viele Bedürfnisse, so viele Menschen, aber der treue Jesus hat nicht von seinem auserwählten Schaf, vergessen. Plötzlich hört er auf vorwärts zu ziehen, blickte er nach oben in den Baum hinein, sprach er, wie Spurgeon gesagt hat, ein Machtwort, gab er Zacchäus ein Befehl. Zacchäus, kletter aus dem Baum. Ich muss heute bei dir bleiben. Warum ein Muss? Weil der Herr Jesus laut Johannes 10 hat er gesagt, all meine Schafe muss ich führen, werde ich führen. Und letzten Endes wird es nur ein Hirte und eine Herde geben. Und nachdem er diesen Mann errettet hat, der so versklavt war an Liebe zu Geld, so habsüchtig, sahen die Juden, hörten sie, wie er den Herr Jesus sagte, ich gebe die Hälfte von was mein Besitz den Armen und wenn ich jemanden beraubt habe, gebe ich vielfältig zurück. Er war völlig erlöst worden. Der treue Jesus hat ihn erlöst. In Übereinstimmung mit dem Heilsplan seines Vaters. Der Gelähmte beim Bad Bethesda. Dieser Mann war so elend gewesen. Niemand konnte ihn in dem Wasser hineinbringen, als die Engel das Wasser gerührt. Er war einfach zu gelähmt und niemand hat sich um sich gekümmert, aber der treue Jesus hat nicht von ihm vergessen. Er war vorherbestimmt von aller Ewigkeit her, um durch den Herrn Jesus geholfen zu werden. Deswegen ging Jesus zu ihm. Möchtest du gesund werden? Ja, Herr, aber was werde ich machen? Ich habe niemanden, um mir in das Wasser hineinzubringen. Und der Herr Jesus heilte ihn. Ja, manche Leute sind gelähmt, nicht nur im physischen Sinn, sondern auch im geistlichen Sinn. Fesseln und Ketten der Sünde gebunden. Aber der Herr Jesus fragte die Person, möchtest du geheilt werden? Möchtest du erlöst werden? Ich, der treue Jesus, ist eingesetzt worden durch meinen Vater, um verlorene Sünder zu suchen, zu finden, zu retten. Ich kann dich retten. Und dann hat er diesen Mann auch geheilt, in seine absolute Treue. Sogar als er letzten Endes am Kreuz von Golgotha litt, dachte er nicht an seine eigenen Bedürfnisse. Er dachte immer noch an den Bedürfnissen von den Menschen. Vater, vergebe sie ihre Sünden. Sie wissen nicht, was sie tun. Und auch letzten Endes sein Blut floss aus seinem Körper heraus. Er war dabei zu sterben. So schwach ist er geworden. Trotzdem, der treue Jesus dachte nicht an sich selber. Er dachte an den Mann, an den Mann neben ihm am Kreuz. An seinem Rechten. Und deswegen wirkte er mächtig in seinen Gedanken und Herzen. Der Mann, der früher geflucht hat und ihn verflucht hat, wie auch der Sünder an der anderen Seite von Jesus, sagte plötzlich, er sah plötzlich diesen Strom von Heiligen Blut fließt hier, und durch dieses Blut allein kann ich gereinigt und geheiligt und errettet, erlöst werden. Wie hat er dies mitbekommen? Der Herr Jesus hat durch das Wirken des Geistes ihm die geistlichen Augen geöffnet. Deswegen rief er aus, o Herr, gedenke an mich, wenn du in deine Herrlichkeit kommst. Und der Herr sagte ihm, heute noch, sage ich dir, gewiss, wirst du mit mir in Paradies sein. Ja, der treue Jesus kann ich, wird nicht vergessen, von irgendeiner verlorenen Sünde, die noch errettet werden soll, als Auserwählte. Wie treu war Jesus Christus, Jesus der Mensch in dieser Welt, als er die Leidenden helfen musste, die niemand anders mehr helfen konnte, weil ihre Traurigkeit und Schmerzen unerträglich geworden waren. Ich denke an der arme Witwe von Nain. Sie hat keinen Ehemann mehr gehabt. Und sie war ungeschützt in dieser Welt, weil sie hat nur einen Sohn gehabt. Und dieser Sohn ist gestorben. Und deswegen, Jesus sah plötzlich, wie diese Frau hinter dem Sarg kam. Und sie konnte, ihre Schmerzen waren unerträglich. Ich lese euch dies vor. Und es begab sich am folgenden Tage, dass er in eine Stadt namens Nain ging. Und mit ihm zogen seine Jünger und eine große Volksmenge. Wie er sich aber dem Stadttore näherte, siehe, da wurde ein Toter herausgetragen. Der einzige Sohn seiner Mutter, und sie war eine Witwe. Und viele Leute aus der Stadt begleiteten sie. Und dann Lukas 7,13. Und als der Herr sie sah, erbarmte er sich ihrer und sprach zu ihr, weine nicht. Jesus wollte nicht, dass sie weiter weinen wollte. Er ist so wunderbar. Er hat so viel Mitleid. Er hat so viel zärtliches Mitgefühl mit den Witwen, mit den Leidenden. Ach, weine doch nicht länger. Ich helfe dir, er. Lukas 7,14. Und er trat hinzu und rührte den Sarg an. Die Träger aber standen still. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und der Tote setzte sich auf und fing an zu reden. Und er gab ihn seiner Mutter. Da wurden sie alle von Furcht ergriffen und priesen Gott und sprachen, ein großer Prophet ist unter uns aufgestanden und Gott hat sein Volk heimgesucht. Der treue Jesus ist da laut Hebräer Kapitel 4, um uns in all unseren Schmerzen und Probleme zu trösten, zu stärken, zu helfen, durchzutragen. Und denk nicht, oh liebe Geschwister, dass er weniger treu geworden ist, nachdem er zum Himmel als den verherrlichten Jesus eingesetzt wurde, als Herr aller Herren, als König aller Könige. Er ist ebenso treu, wir lesen doch nicht umsonst, Geliebte des Herrn. In Hebräer Kapitel 13, ich denke Vers 7 oder so, dass Jesus Christus ist dieselbe gestern, in der Vergangenheit, heute, in der Gegenwart und auf ewig. Auch in den Himmel wird er uns gegenüber absolut treu bleiben. Weiter in Bezug auf seine Treue als Jesus-Mensch. Wenn der Feind seine Menschen und die Menschen des Vaters vernichten will, was tut Jesus dann? Dann tritt er für sie ein. Er tritt für all seine Auserwählten ein. Ständig, jetzt, vom Himmel herab. Und denke doch daran, o Christen. Jesus kann nicht irgendeinen Fehler machen, indem er verkehrt beten würde. Ich bete manchmal nicht genau richtig. Du auch. Paulus hat auch einmal verkehrt gebetet. Aber der Herr Jesus kann nicht verkehrt beten. Und deswegen sind seine Gebete sind alle heilige und deswegen geistgeführte und erfolgreiche Gebete. Und jedes Gebet wird erhört. Nur wenn der Herr Jesus aufhören würde, um als treuer Hohepriester jetzt für uns einzutreten, könnten wir wieder verloren gehen. Aber dagegen betet er und er betet immer mit Erfolg. Deswegen wird unser Glaube nicht aufhören können. Was hat der Petrus gesagt, als er noch so stolz und arrogant war, bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist? Ich werde dich verteidigen. Mache dir keine Sorgen. Ich werde die Leute nicht erlauben, um dich zu kreuzigen. Natürlich hat er töricht geredet. Aber der Herr Jesus hat gewusst, Hochmut kommt vor dem Fall. In Kürze wurde er fallen. Als feiger Mann, bevor dieses junge Mädchen, aber auf jeden Fall. Deswegen sagte Jesus ihm Folgendes. Es sprach aber der Herr: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Denn den Weizen, ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Jesus betet für dich als wahre Christ, dass dein Glaube nicht aufhört. Deswegen wird es nicht aufhören. Und wenn du dich dereinst bekehrst, so stärke deine Brüder. Jesus wusste, er würde ihm stärken. Danach, nach seiner Auferstehung, dann musste er wieder seine Brüder stärken. Aber denke doch an die Treue des Herrn Jesus. Er wacht doch über seine Menschen, wie niemand anders über sie überhaupt über sie wachen kann. Denke doch daran, wie er in seinem hohen priesterlichen Gebet gebetet hat. Johannes 17, Vers 12. Als ich bei ihnen in der Welt war, sagte er seinem Vater, erhielt ich sie in deinem Namen. Dies hat der Herr Jesus gebetet, 3,5 Jahre nachdem er angefangen hat mit seinem offenbaren Dienst in Israel. All diese 3,5 Jahre, himmlischer Vater, habe ich deine auserwählte Menschen und meine geliebte auserwählte Menschen in deinem Namen doch erhielt oder bewahrt. Die du mir gegeben hast, habe ich behütet. Und keiner von ihnen ist verloren gegangen, als nur der Sohn des Verderbens, auf das die Schrift erfüllt würde. Nur Judas ist verloren gegangen, weil er war vom Anfang an ein Teufel und verloren gewesen. Die Leute, die vom Anfang an falsche Christen sind, falsche, bloße Augenbekenner sind, natürlich werden sie verloren. Sie waren doch keineswegs vom Anfang an gerettet gewesen. Aber jeder errettete Mensch wird durchhalten bis zur letzten Sekunde, bis zum Ende seiner irdischen Bahn. Warum? Nicht, weil wir solche wunderbare Leute sind, weil die sind wir nicht. Sondern weil wir so einen treuen Herr Jesus haben. Dies ist der Grund. Er wirkt wie sein Vater durch das Wirken des Geistes ständig das Wollen und Vollbringen in Übereinstimmung mit Gottes Wille und Plan in uns, damit wir dies herauswirken können und dies auch tatsächlich tun. Dann betete er auch so: Vater, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nehmest, sondern dass du sie bewahrest vor dem Argen. Sie sind nicht von der Welt, gleich wie auch ich nicht von der Welt bin. Aber dann heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Jesus hat gebetet: Vater, heilige deine geliebten Menschen in deiner Wahrheit. Und jetzt sollen wir doch in Betracht ziehen, was hier geschrieben steht in Hebräer 3, Vers 1. Daher ihr heiligen Brüder. Ich kenne keine Schriftstelle. Ich weiß, ihr werdet dies als debattierbar betrachten. Aber ich mag Debatten. So, ich möchte eine Debatte führen. Ich lese nirgendwo im Neuen Testament, dass wir noch Sünder sind. Ich werde dir viel Geld geben, wenn du mir dies zeigen würdest. Nur einmal im Neuen Testament werden wir als Sünder bezeichnet. Leute, die noch straucheln in der Sünde. Ja, aber dies ist anders als um Sünder zu sein. Sünder bedeutet, ich bin versklavt an der Sünde. Ich bin in Fessel gebunden. Aber laut Johannes 8, 36, wer den Sohn frei gemacht hat, der ist wahrlich frei. Kein böses Herz mehr, ein neues, edles Herz. Laut dem Gleichnis von Seemann doch. Straucheln in der Sünde, aber nicht mehr mit Absicht sündigen. Nicht? Wir können doch nicht mehr mit Absicht sündigen und mit Ausdauer sündigen. Geliebte, laut 1. Johannes 3, 9 und 1. Johannes 5, Vers 18 und 19. Der aus Gott geworden ist, kann nicht mehr so sündigen. Deswegen werden wir nicht als Sünder betrachten und bezeichnen. Aber wir werden bezeichnet als Gottes Heiligen, weil in Christus sind wir heilig gemacht worden, unsere Stelle nach, Gottes Zurechtung nach. Deswegen daher, ihr heiligen Brüder, diese Hebräer-Christen waren sehr unheilig, ihre Praxis nach, ihr Wandel nach. Sie waren träge geworden zum Herrn, laut Hebräer 5, Vers 11. Trotzdem, daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet Jesus Christus Jesus, betrachtet den Heiligen. Weil, was ich so köstlich finde, Jesus hat gebetet, Vater, heilige deine Menschen in deine Wahrheit. Dann sagte sein Vater ihm, erwiderte der Vater so, ja, dies mache ich. Aber dies mache ich, wie ich alle anderen Dinge mache, mache durch dich. Und dies ist so köstlich. Hebräer Kapitel 2, Vers 10 und 11. Denn er, was er ist, war dem angemessen, um dessen Willen alles ist, und durch den alles ist, da er viele Söhne zur Herrlichkeit führte, den Urheber ihres Heils, nämlich Christus Jesus, durch Leiden zu vollenden. Aber höre, was macht der Herr Jesus jetzt vom Himmel herab? Er führt und leitet uns Schritt für Schritt zur ewigen, heiligen Stadt, zum neuen Jerusalem. Und damit wird er weitermachen, bis wir da ankommen werden. Er wird uns treu bleiben, bis die Stadt gefunden sein wird. Aber auf welche Weise führt er uns zur heiligen Stadt? Auf die Weise von Vers 11, denn sowohl der, welcher heiligt, als auch die, welche geheiligt werden, sind alle von einem. Wer ist der eine, der heiligt, der uns heilig macht? Jesus. Jesus wirkt in unser Leben, um uns immer heiliger zu machen. Lass ich dir sagen. Wenn der Herr Jesus nicht damit beschäftigt ist, um dich immer heiliger werden zu lassen, dann bist du ein verlorener Mensch. Die sage ich nicht. Dies habe ich euch schon gezeigt, heute Morgen, aus Hebräer 12, Vers 14. Und ohne Heiligung wird niemand Gott sehen. Völlig unmöglich. Jeder errettete Mensch. Der Herr Jesus wirkt so in unseren Umständen, in all unseren Situationen. Warum geraten wir in schwierigen Zeiten? Der Grund ist kein Geheimnis. Ich kann es nicht begreifen, warum Leute immer fragen, warum ist dies stattgefunden? Gott hat uns gesagt, was der Grund ist. Der Grund ist, dass du mehr und mehr neue Gelegenheiten bekommen wirst, um zu lernen, um in der Situation dich in Abhängigkeit auf mich zu stützen, damit du immer heiliger gemacht werden kannst. Dies ist doch der Grund, warum Paulus auch ein Stachel im Fleisch bekommen musste, damit er sich noch mehr auf dem Herrn Jesus stützen konnte, noch heiliger werden konnte. Und dies macht der Herr in jedem Fall von jeder Person, die ihm gehört, auf eine einzigartige und treue Weise. Sei getröstet, o Heilige des Herrn. Er heiligt dich. Er führt und leitet dich, wenn du in solche schwierige Zeiten geraten sind. Und er sagt, dies tue ich, damit du lernen kannst, um dich noch mehr zu trennen, noch vollständiger von deinen Sünden, von deiner weltlichen Gesinnung, um dich noch vollständiger auf mich zu stützen und damit du werden kannst, wie ich es bin, nämlich vollständig heilig. Wisst ihr was? Möglicherweise rede ich später wieder darüber. So, dies macht der Herr Jesus auch. Als treuer Jesus. Als treuer Christus. Und dies hat er auch gemacht mit seinen Jüngern, als er damals in dieser Welt war. Er hat sie gelehrt, wie sie immer heiliger werden mussten. Aber lass uns an noch einige Vorbilder denken, von wie der Herr Jesus, Leute, wenn ihre Schmerzen unerträglich geworden sind, auch ihre innerlichen Schmerzen, sie ihnen dann helfen. Ich kann nicht heute Morgen Johannes 11 nachschlagen und lesen. Eine der zwei Schwestern. Diese drei waren mit Jesus absolut intim befreundet. Martha, Maria und ihr Bruder Lazarus. Lazarus ist gestorben. Sie baten ihm, Herr Jesus, komme doch sofort. Dein Jünger ist krank. Er zögerte noch 4 Tage. War er ihnen, seinen Freunden gegenüber untreu geworden? Nein. Er musste zögern. Es gibt mehrere Gründe dafür. Eine davon, die Leiche musste schon stinken. Letzten Endes, als er doch kam, als sie den Grab geöffnet hat. Herr, es stinkt. Damit alle wissen würden, er ist wahrlich tot. Er ist absolut tot. Er stinkt schon, seine Leiche. Aber dann sagte eine der Treusister, sie hat der Herr Jesus so leicht getadelt. Sie war wahrscheinlich so ein bisschen unzufrieden mit ihm geworden. Herr, wärest du hier gewesen, für rechtzeitig, hat sie gemeint, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber der treue Jesus hat geweint, viel Mitleid gehabt. Lazarus, steh auf, rief er aus mit lauter Stimme, und Lazarus kam heraus und er ist befreit und lebendig gemacht worden. Ja, auch wenn es scheint, als ob der Herr, unser Herr zögert. Dies ist nur unserer Einschätzung nach so. Dies ist, Geliebte, doch nur unserer Perspektive nach so, nicht Gottes Perspektive nach. Wir lesen doch nicht umsonst, Geliebte, in Hebräer 4, Vers 16, was wir hier lesen, nämlich, so lasst uns nun mit Freimütigkeit hineintreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zur, was für Hilfe? Zur rechtzeitigen Hilfe. Hilfe auf die richtige Zeit. Aber unsere Zeit ist nicht immer Gottes Zeit. Wenn Gott sagt, die Zeit ist gekommen, um dir zu helfen, dann helfe ich dir. Ist dies nicht christlich? Ist dies nicht absolut trostreich? Man wird so dadurch gestärkt. Jesus ist nicht untreu. Er kann nicht untreu werden. Aber Geliebte, wenn die Zeit gekommen ist, dann kommt er. Lass uns noch denken an, wie erschöpft seine Jünger am Meer waren. Jesus stand auf dem Strand, er beobachtete sie. Die eine Stunde ist gekommen und gegangen, die nächste Stunde ist gekommen und gegangen, dann eine weitere Stunde, und sie ruderten und ruderten, aber sie kamen nicht vorwärts. Der Wind und der Sturm und die Wellen waren gegen sie. Ach, was werden wir machen? Heute werden wir noch sterben hier, als erfahrene Schiffer auf diesem Meer. Sie wussten nicht, dass Jesus sie anschaute. Hörte doch. Und nachdem er die Menge entlassen, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden ist, war er allein da selbst. Das Schiff aber war schon mitten auf dem Meer und litt Not von den Wellen. Denn der Wind war entgegen. Und dies finde ich so köstlich. Der Herr Jesus zögerte und zögerte und zögerte, aber nicht wahrlich. Sie dachte, er zögerte. Sie dachten wahrscheinlich, er hat von uns vergessen. Wo ist doch unser Herr? Warum hilft er uns nicht? Warum hat er uns doch gesagt, wir sollen im Schiff hineinsteigen? Er hat doch gewusst, es wird ein Sturm kommen. So reden wir auch manchmal, oder? Stauchen wir in der Sünde so. Als ihn aber um die vierte Nachtwache, zuerst kam Jesus zu ihnen. Und wandelte auf dem Meer. Sie waren so ungläubig und kleingläubig. Als ihn aber die Jünger auf dem Meer wandeln sahen, erschraken sie und sprachen, es ist ein Gespenst. Und schrien vor Furcht. So sind wir auch manchmal. Wir sehen Jesus als Gespenst an, weil wir so ungläubig sind. Wir sehen ihn nicht in der Situation. Er ist da. Er ist gegenwärtig. Aber wir denken, wir sehen ein Gespenst. Wegen unserer Kleingläubigkeit. Was für Menschen sind wir doch? Jesus aber redete alsbald mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Und dann hat er den Sturm gestillt, die Wellen, alles war ganz schweigsam und still geworden, er hat sie erlöst. Aber nur in der vierte Nachtwache, fast früh morgens, kurz bevor es Licht geworden ist. Der Herr Jesus lässt uns auch manchmal kämpfen, dann kommt er, unsere Perspektive nach zu spät. Aber er sagt, ihr sollt doch lernen, um mich auch in den schwierigen Zeiten zu vertrauen. Deswegen werde ich nicht immer im ersten oder zweiten oder dritten Nachtwache kommen. Manchmal im vierten Nachtwache. Aber kommt, wird er kommen. Warum wird er bestimmt kommen? Weil er uns dies versprochen hat und weil er der treue Herr Jesus ist. Er kann uns nicht gegenüber untreu werden. Wir waren ihm mehrmals untreu geworden, aber ist er dir einmal sogar untreu gewesen? Ich bin mehr als 50 Jahre lang Christ. In all diesen 50 Jahren ist der Herr Jesus mir nicht nur einmal, sogar nicht einmal untreu geworden. Ich glaube, du kannst dieselbe sagen, wenn du wahrer Christ bist, tatsächlich. Okay. Einmal nach so einem Sturm, nachdem der Herr sie erlöst hat aus dem Sturm, ihr wisst doch, was Petrus kann machen. Herr, lass ich doch zu dir kommen. Er hat die Dinge immer gewagt und dann plötzlich ist er wieder ungläubig geworden. Steige auf das Wasser heraus, dann kommst du zu mir. Du möchtest kommen, dann komm dann. Dann kam er. Solange er auf Jesus blickte, blieb er auf das Wasser. So sind wir auch. Solange wir auf Jesus blicken, bleiben wir auf das Wasser. Finde das Wunder mit Ausdauer statt. Wer das Wunder fort? Es ist doch ein Wunder, um auf das Wasser gehen zu können, oder? Dies können wir nur in der Kraft des Herrn machen. Auf das Wasser von den Stürmen und schwierigen Zeiten des Lebens. Aber dann blickt er herum. Der Wind weht stark. Die Wellen sind hoch. Bumm! Unter das Wasser hineingegangen, wegen seines Unglaubens. Herr, rette mich! Obwohl er Jesus untreu geworden ist gegenüber, ist Jesus ihm nicht untreu gewesen. Der Herr Jesus rettet. Redet ihm doch. Auch manchmal, als ich dem Herrn gegenüber untreu war, war er mir gegenüber treu geblieben. Ich glaube, du kannst dies auch sagen. Unser treuer Jesus, Herr, wir sind so stolz auf dich. Wir rühmen nur in unseren treuen Herrn Jesus Christus, der nie untreu werden kann. Ach, Jerusalem schlief. Die Zeit von ihrer Heimbesuchung war fast vorbeigegangen. Sie sind ungehorsam geblieben. Sie würden in ihre Sünden sterben, um in die Hölle zu gehen. Aber Jesus hat dies nicht als gut betrachtet. Wie treu war er, als Jerusalem schlief und in ihre Sündennot, ohne zu merken, dass sie so verloren war und was kommen würde. Ich lese euch dies vor. Und als Jesus näher kam, früh morgens, und die Stadt sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkannt hättest an diesem deinem Tage, was zu deinem Frieden dient, nun aber ist es vor deinen Augen verborgen, dass Tage über dich kommen werden, da deine Feinde einen Wall gegen dich aufwerfen, dich ringsum entschließen und von allen Seiten ängstigen und dich dem Erdboden gleich machen werden, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen werden. Darum, weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Manche Leute schlafen im Sündenschlaf, in Deutschland auch. Auch in unseren Gemeinden. Sie denken, dass der Prediger umsonst predigt. Gott ist wie Mutti und Papa. Papa hat mich erlaubt, ihn zu machen, was ich machen möchte. Sie denken, dass Gott so ist. Gott ist nicht so. Wenn er droht, dann führt er es aus. Aber der Herr Jesus hat gewusst, sie würden in ihren Sünden sterben, um auf ewig in die Hölle gefordert zu werden. Aber es hat ihm keine Freude gemacht. Er hat geweint. Warum habt ihr so gezögert? Warum habt ihr so gezögert? Warum habt ihr gewartet, bis es zu spät geworden ist für euch? Ach, lass uns doch an unseren Jesus denken, in seinem Mitleid, in seinem zärtlichen Mitgefühl für alle die verlorenen Menschen. Und lass uns wir auch so werden. Lass uns mit einer Bürde in der Kraft Jesu doch für sie eintreten, dass sie errettet werden würden, bevor es zu spät geworden sein wird. Wie treu war Jesus auch, als er selber absolut in der Not war und unermesslich betrübt geworden ist. Ich wünsche mir, ich hätte die Zeit gehabt, um euch Johannes 13 und 14 vorzulesen. Johannes 13, lass ich nur Vers 1 lesen, weil wir das Kapitel nicht lesen können. Aber dann lesen wir am wenigsten Vers 1. Johannes Kapitel 13 und Vers 1. Von dem Passafest aber, vor dem Passafest aber, da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, aus dieser Welt zum Vater zu gehen, wie er die Seinen geliebt hatte, die in der Welt waren, hier jetzt, so liebte er sie bis ans Ende. Bis zu dem Äußersten steht es auch in dem Griechischen. Bis ans Ende zeitgemäß und bis zu dem Äußersten. Er fing an, als ihre Knecht sich von den Füßen herab nach oben zu reinigen. Die anderen waren die Herren gewesen, hatten sie gedacht. Wo ist der Sklave, der uns jetzt die Füße waschen soll? Es gab keine Sklave. Aber Jesus war da. Er hat sie gedient. Er hat ihnen gedient. Sagt man sie oder ihnen gedient? Ihnen gedient. Ach, Geliebte. Und er hat gesagt, so sollt ihr auch handeln. Ich werde als treu Jesus euch führen, um euch an anderen so zu dienen. Mit einer selbstopfernden, teuren Jesusliebe. Er ist doch der Lebendige, der dies schaffen kann. Dies tut er auch, oder? Aber dann auch Johannes 14. Sein Herz war schon erschrocken geworden. Seine Seele ist zutiefst betrübt worden. Die Schatten des Kreuz von Gethsemane und vom Kreuz von Golgotha hingen auch über ihn. Sogar dann schon. Aber dann, sogar dann dachte er nicht an sich selber, an seine eigenen Bedürfnisse, sondern an ihre Bedürfnisse. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Vers 2, im Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn nicht, so hätte ich euch es gesagt, ich gehe hin, um euch eine Stätte zu bereiten. Vers 3, wenn ich hingehe und euch eine Stätte bereite, so komme ich wieder und werde euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Er tröstet uns, er hat nicht an seine eigenen Bedürfnisse gedacht. Er war selbstlos gewesen, als treuer Jesus in seiner größten Not. Ist er seinen Menschen gegenüber treu geblieben, aber auch dann, als er noch ängstlicher geworden ist. Weil er ist tatsächlich, er ist geworden. Mit drei von seinen intimsten Jüngern zog er über, sagt man, Krit, und ging er ins Garten Gethsemane, im Garten von Gethsemane hinein. Mit Jakobus, Petrus und Johannes. Dann sagt er ihnen, wisst ihr was? Meine Seele ist betrübt geworden bis in den Tod. Ich werde hier Blut schwitzen müssen. Aus lauter Angst. Ich werde ringen müssen im Gebet. Als Mensch kann ich dies nicht ertragen. Um von meinem Vater verflucht zu werden in Kürze. Verlassen zu werden. Ach, meine geliebte Jünger, bitte wacht doch im Gebet nur eine Stunde lang mit mir. Was machten sie? Sie schliefen und schnarrten. Aber er blieb ihnen gegenüber treu. Als die römischen Soldaten letzten Endes kamen, was hat er gesagt? Wer sucht ihr? Jesus von Nazareth. Hier bin ich. Ich bin es. Lass diese Männer gehen. Schon dann hat er noch an ihnen gedacht, obwohl sie ihm gegenüber so untreu gewesen waren. Ach, Geliebte, wir sollen so getröstet sein. Es steht doch nicht hier umsonst geschrieben in unserem Vers. Daher, ihr heiligen Brüder, die ihr Anteil habt an der himmlischen Berufung, betrachtet Christus Jesus, betrachtet Jesus Christus, betrachtet ihn in seine Treue als Apostel und Hohenpriester von unserem Heil, von unserer Bekenntnis. Dann werden wir gestärkt werden im Herrn. Geliebte des Herrn, ich höre eher auf mit die anderen Beweise, aber ich fange an mit dem zweiten Teil, und dies wird nicht lange dauern, aber nämlich vom Himmel herab dient er uns folgendermaßen. Jesaja 27, Vers 3. Ich lese euch Jesaja 7 und ich konzentriere mich jetzt nur auf das Wesentliche. In unserer Gemeinde predigen wir 90 Minuten. Hier werde ich versuchen, kürzer als eine Stunde zu predigen. Jesaja 27, Vers 3. An jenem Tag wird man sagen, ein Weinberg von feurigen Weinen besingt in Vers 2, Vers 3. Ich, der Herr, behüte ihn. Ich behüte meinen Weinberg und bewässere ihn zu jeder Zeit. Ich bewache ihn Tag und Nacht. damit sich niemand an ihm vergreift. Jesus Christus als der Treuer bewacht seinen Weinberg und bewässert sie Tag und Nacht. Er schützt uns gegen alle unsere Feinde. Deswegen wird unser Glaube nicht aufhören, Geliebte des Herrn. Werden wir durchhalten. Absolut köstlich. Und da, was sollen wir jetzt machen als Christen? Was ist die eigentliche Botschaft von dem Hebräerbrief? Wenn wir nicht mehr über das Milch von Gottes Wort reden, sondern über, wenn wir in die Tiefe hineingehen von Gottes Wort. Weil wir lesen noch in Hebräer 5, wir dürfen nicht nur Milch trinken wie Babys, wir dürfen doch nicht geistliche Babys bleiben, wir sollen auch feste Speise essen. Es wäre doch tragisch, wenn ein Kind nach 5 Jahren noch nur Milch trinken würde. Er will sterben. Er sagt, ihr seid träge geworden zum Hören. Betrachtet ihr doch Jesus Christus, Christus Jesus, als treue Jesus, als treue Herrscher, Prophet, Priester, König, Anführer, Leiter eures Heils, der euch heiliger und heiliger macht. Aber noch nur ein paar Dinge. Was im Zentrum von diesem Buch ist, die zentrale Botschaft von dem Hebräerbrief. Jesus Christus ist nicht nur gestorben, um eure Sünden ein und für allemal zu lösen, damit ihr nicht mehr in die Hölle gehen würdet. Damit ihr mit Gott vereinigt werden könnt, ja. Und diese schon stattfindet auf die Kraft Jesu Christi Blut, Opferblut, das er am Kreuz von Golgotha vergossen hat. Aber er ist auferstanden aus dem Tod, er ist zum Vater gegangen, er hat am Pfingsttag seinen Geist herausgegossen, um eine Gemeinde zu gründen und wir machen Teil von seiner Gemeinde aus, aber als individuelle Christen und als christliche Gemeinden. Sollen wir tun, Geliebte, was in Hebräer 10 geschrieben steht, ab Vers 19. Dies ist, was wesentlich ist, von zentraler Bedeutung. Hebräer Kapitel 10, ab Vers 19. Da wir nun, ihr Brüder, Kraft des Blutes Jesu, Freimütigkeit haben, zum Eingang in was? In das Heiligtum. Wo Gott wohnt, ist es heilig. Weil der Gott, der dort wohnt, und der Christus, der dort wohnt, ist heilig. Sie sind heilig. Deswegen kommen wir treten wir in Gottes Heiligtum hinein. Mit Freimütigkeit in den Himmel. Bitte hören, Vers 20. Den er uns eingeweiht hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang hindurch, das heißt durch sein Fleisch. Ich habe nicht die Zeit, um über den Vorhang zu reden jetzt. Ihr kennt es doch. Vers 21, und da wir einen großen Priester über das Haus Gottes haben, Vers 22, so lass uns hinzutreten in Gottes Heiligtum hinein, in Gottes heilige, herrliche Gegenwart hinein, mit wahrhaftigem Herzen, in völliger Gewissheit des Glaubens. Durch Besprengung der Herzen los vom bösen Gewissen, am Leib gewaschen mit reinem Wasser. Vers 23, lass uns festhalten an Bekenntnis der Hoffnung und so weiter. Lass uns einander anspornen zu lieben und guten Werken, laut Vers 24. Lass uns einander ermahnen, wenn die Leute nicht in die Gemeinde regelmäßig kommen, laut Vers 25. Lass uns doch als Gemeinde treu sein und aktiv. Aber die sollen wir tun, wir sollen unsere Dienste für den Herrn treu machen. Dann auch auf einen anderen achten, einen anderen auch anspornen und helfen, und stärken im Herrn. Während wir hinter dem Vorhang in das Heiligtum leben, in der köstlichen, herrlichen Gegenwart von dem lebendigen Gott und Vater und von dem lebendigen Herrn Jesus, sollen wir leben. Was ich so vermisse in Deutschland. Manchmal auch in Südafrika. Manchmal auch in Amerika, als ich dort ein paar Wochen lang war. Was ich vermisse. Christen reden nur Jesu Christi Blut. Dies ist kostbar, aber dies ist nur die Hälfte. Warum hat er uns gereinigt? Was war der Absicht des himmlischen Vaters? Damit wir die Freimütigkeit haben würden, um in das Heiligtum, in den Himmel hineinzutreten, Gott zu nahen. Und eine herrliche, köstliche, erste Art Liebesgemeinschaft mit dem Vater, mit dem Sohn zu erfahren. Weil wir wissen doch, wenn man so mit Gott und Christus Gemeinschaft hat, kann man nicht dieselbe bleiben. Wir wissen doch, Apostelgeschichte 4,13, wie Petrus und Johannes gestrahlt hatten. Dann merkten die Leute, sie waren bei Jesus gewesen. Sie sind noch immer mit Jesus zusammen. Sie leben in der Gegenwart des lebendigen Vaters und Christus. Und deswegen können sie nicht dieselbe bleiben. Sie werden immer mehr umgewandelt. Aber dann sagst du mir, aber, Johann, Prediger, ich habe ein Problem. Wenn ich dies tun möchte, dann fühle ich mich plötzlich so schuldig. Dann denke ich an, wie ich in der Sünde gestrauchelt bin wieder. Dann verliere ich meine Freimütigkeit. Johann, dann kann ich nicht machen, was hier geschrieben steht. Mit Freimütigkeit. Mit Zuversicht. In deine Gegenwart hineintreten, Kraft Jesu Blut. Aber Geliebte, höre doch. Höre doch hier. Hebräer Kapitel 9, Abvers 27, höre doch. Lass uns anfangen mit Vers 25, denn lass uns anfangen mit Vers 24. Denn nicht in ein mit Händen gemachtes Heiligtum, in eine Nachbildung des Wahrhaftigen ist der Christus eingegangen, sondern in dem Himmel selbst, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Ach, bevor ich weitermache, ich werde in Kürze aufhören. Wo ist Jesus jetzt? Gott und Mensch, verherrlichter Mensch, aber immer noch Mensch. Aber verherrlichter Mensch, herrschender Mensch an unserer Stelle. Und wir werden mit ihm herrschen, deswegen noch in der Zukunft. Er ist in den Himmel selbst hineingegangen, um jetzt für uns vor dem Angesicht Gottes, des Vaters, zu erscheinen. Was macht er jetzt? Er ist dort. Er erscheint jede Sekunde vor dem Angesicht des Vaters. Vater, ich bin hier für Sie. Schau doch meine Wunden an, denke doch an meine Wunden und sei ihnen doch gnädig. Und dies ist das Geheimnis. Dies ist, wie wir machen, was in Hebräer 3, Vers 1 geschrieben steht. Betrachte doch Jesus Christus. Betrachte doch nicht nur sein Werk. Betrachte doch Jesus selber. Weil dann werden wir laut 2. Korinther 13, 18 immer mehr verwandelt in seinem herrlichen, köstlichen Bild hinein, dann können wir nicht dieselbe bleiben, dann strahlen wir von Christi Herrlichkeit und Kraft und Liebe und Treue und Gnade und Güte. Aber Vers 25, auch nicht, um sich selbst oftmals als Opfer darzubringen, so wie der Hohepriester jetzt ja, jedes Jahr ins Heiligtum hineingeht mit fremdem Blut, dies war im Alten Testament der Zeiten, Vers 26, denn sonst hätte er ja oftmals leiden müssen vor Grundlegung der Welt. Dann nun aber ist er einmal offenbar geworden in der Vollendung der Weltzeiten zur Aufhebung der Sünde durch das Opfer seiner selbst. Jesus war selber auch Opfer gewesen. Vers 27, und so gewiss ist den der Herr Jesus ist da. Damit wir ihn anschauen können, damit er uns unser Gewissen reinigen kann. Und wo ist diese Schriftstelle, die uns sagen, dass der Herr Jesus reinigt unser Gewissen? Kann jemand mir möglicherweise helfen? Vers 14, höre doch. Vielen Dank, Thomas. Vers 13, denn wenn das Blut von Stieren und Böcken und die Besprengung mit der Asche der jungen Kuh, die verunreinigten, heilig zur Reinheit des Fleisches, Vers 14, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als ein makelloses Opfer Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen, von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dienen könnt. Totenwerken gehören zu dem Leben von den bloßen Augenbekenner, bloßen Mitläufer. Sie sind doch noch geistlich tot. Aber die Leute, die mit dem Herrn Jesus lebendig gemacht wurden, laut Epheser Kapitel 2, Verse 5 und 6 und so weiter. Wir müssen doch lebendige Werke tun, geführt vom Herrn Jesus. Wir sollen doch wie Paulus sagen, Jesus wohnt in mir, er schafft die Dinge in mir und er macht die Dinge durch mich. Ich soll doch, wenn ich predige, mit Vollmacht predigen in der Kraft Jesu Christi. Wenn wir alle unsere Dienste machen, sollen wir es doch tun in der Kraft Jesu Christi. Wir lesen doch in Hebräer Kapitel 7, dass wir doch, Jesus lebt jetzt in dem Himmel, in der Kraft unauflöslichen Lebens. Und dieses Leben gehört uns doch als seine Gefährten, Geliebte. In Jesu Kraft, als lebendig Christus, sollen wir ihm begegnen, von ihm begeistert sein. Immer fester an ihn glauben, immer mehr Frucht für ihn bringen. Mit reinem Gewissen, nicht weil wir nicht gestrauchelt sind in der Sünde. Wir sind gestrauchelt in der Sünde, wir tun es jeden Tag. Aber weil er unser Gewissen immer wieder reinigt. Auf Kraft seines Blutes. Lese doch wieder 1. Johannes 1, Verse 7 und 9. Und dann vergeudest du keine weitere Zeit. Lass uns doch als Gemeinden keine weitere Zeit vergeuden. Schnell gereinigt werden, Buße tun, Vergebung empfangen, damit wir hinter den Vorhang leben können. In Jesu herrliche Gegenwart, in Gottes herrliche Gegenwart. Die anderen Dinge lasse ich einfach. Aber lasse ich nur noch abschließen mit was hier in Hebräer 3 geschrieben steht. Wisst ihr was? Er hat über die Treue des Herrn Jesus geredet. Betrachtet Jesus Christus seine Treue und werdet doch selber treu. Laut Vers 6. Christus ist als Sohn über sein eigenes Haus ist er treu geblieben. Und, aber jetzt, hiermit schließe ich ab. Ich erkläre noch nur dies. Und sein Haus, Christi Haus sind wir, wenn. Sein Haus sind wir wahrlich, aber nur wenn wir die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Es gibt irgendetwas Einzigartiges in diesem Vers drin. In dieser Aussage drin. Einerseits, wir sind schon Christi Haus. Wir gehören Christus schon. Wir sind schon erlöst worden. Dies ist schon in der Vergangenheit stattgefunden. Aber wenn wir in der Gegenwart und in der Zukunft standhaft festhalten würden, was hat der Autor damit gemeint? Damit hat er gemeint, du musst praktisch beweisen. Lese doch, was Jakobus, Jesu Halbbruder, gesagt hat. Zeige uns dein Glauben aus deinen Werken des Gehorsams. Sage mir nicht, ich glaube. Der Teufel glaubt auch, aber er geht in Hölle. Er zittert und bebt. Er glaubt an Gott. Es ist kein Wunder, um an Gott glauben zu können. Die Leute nicht glauben, die Atheisten sind töricht, lehrt die Bibel uns in Sprüche. Es ist nichts Besonderes, um an Gott zu glauben. Es ist selbstverständlich, dass es einen Gott gibt. Aber hast du einen übernatürlichen Glauben bekommen? Kannst du machen, was Jakobus gesagt hat? Zeige mir praktisch, dass du wahrlich glaubst, mit einem übernatürlichen Glauben, aus deinen Werken des Gehorsams. Dies ist, was er gemeint hat. Die Leute, die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung auf Christi zu kommen, bis zum Ende standhaft festhalten und wissen, er wird uns mit sich vereinigen. Und wir werden auf ewig mit ihm leben. Und miteinander in Gottes heilige, herrliche Gegenwart. Wir werden mit ihm herrschen. Wir werden leuchten wie die Sonne, wie er leuchtet wie die Sonne. Er wird alles mit uns teilen. Es wird keine Tränen mehr geben, nichts Schwieriges mehr. Aber nur ist dies für die Leute, die Zuversicht und das Rühmen der Hoffnung bis zum Ende standhaft festhalten. Seid ihr begeistert geworden, wieder aufs Neue, durch unseren treuen Jesus Christus? Treu war er in dieser Welt als Jesus Mensch. Treu bleibt er uns gegenüber als herrschende Jesus Christus. Treu wird er sein, um uns zu sich zu nehmen. Laut Philipper 3,20. Ach, lass. Wir haben alle gute Gründe, Geliebte, um einfach standhaft im Glauben zu bleiben. Er ist doch der allmächtige Erlöser. Er hat doch all unsere Feinde überwunden. Er wird es wieder tun. Lass uns mit ihm weitermachen auf dem Weg. Ich wünsche euch als Individuen, als Familien und als Gemeinde hier Gottes reichen Segnungen. Und dazu gehört, dass ihr dem Herrn aufrichtig und mit aller Macht und Kraft dienen würdet, während ihr in Christi, in Gottes Heiligtum leben würdet, wie wir dies auch in Altbronn tun sollen. Soli dia gloria, die Ehre gebührt nur unser Gott und Christus und den Heiligen Geist. Amen. Muss ich abschließen oder willst du oder wer will?
Wollen wir noch ein Lied singen? 203. Oder willst du noch
beten? Lass ich noch kurz beten. In diesem Vater, vielen Dank, dass wir Jesus Christus wieder betrachten konnten. Es hat länger gedauert, als was wir geplant haben, aber dies ist nicht eine Tragödie. Was eine Tragödie wäre, ist, wenn wir nicht Acht geben würden auf was du uns gesagt hast. Ach Herr Jesus, lass uns doch, öffne uns doch die geistlichen Augen, damit wir sehen werden mit geöffneten Augen, wie herrlich du bist, wie treu du bist, wie heilig du bist und dass du da bist, um uns zu heiligen, immer mehr. Ja, letzten Endes werden wir auch sehen, wie du aussiehst. Wir werden dir gleichgestalten sein. Wir freuen uns so. Himmlischer Vater, wir freuen dich über dein Heil im Herrn Jesus und durch ihn. Ich bitte dich einfach, lass ich, Susanne, alle die Geschwister in Heilbronn, in ganz Deutschland, in aller Welt, auch diese Gemeinde, in dieser Gemeinde, in Neuenstein, die Anwendungen machen, damit wir strahlen werden und viel Freude in deine herrliche Gegenwart, in der Gegenwart des Vaters, in den himmlischen Heiligtum erfahren werden, um viel Frucht für dich zu bringen in der Kraft der ersten Liebesbeziehung. Lass uns dich auf diese Weise doch immer besser erkennen. Ich danke dir für dies alles, Vater, im Voraus, im Glauben und im festen Vertrauen, weil du bist und bleibst einfach der Erhörer des Gebetes. Amen.